Micro Europa.
Sounds moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zur Sendung von Micro Europa. Willkommen im Internet oder wer uns traditionell hört, willkommen bei der Wüstenwelle auf UKW 96,6. Heute dreht sich bei uns alles um den Neckar. Rund 60 Studenten haben in den vergangenen Monaten als Radio-, Fernseh- oder Online-Redakteure Geschichten rund um den Neckar recherchiert und sogar eine App entwickelt. Dabei haben alle in einer Redaktion crossmedial zusammengearbeitet. Streaming Neckar heißt das Projekt des Instituts für Medienwissenschaft an der Uni Tübingen. Mit dabei auch die Medieninformatiker. Heute besuchen wir unter anderem das Neckar-Biotop in Ludwigsburg-Poppenweiler, lesen einen Krimi und kümmern uns um die Liebesschlösser. Am Mikrofon Hannes Köhle. Schönen guten Tag. Tieren und Pflanzen ihren natürlichen Lebensraum zurückgeben, das ist im Neckar-Biotop Zugwiesen bei Ludwigsburg-Poppenweiler gelungen. Seit 2012 zieht das Biotop zahlreiche Besucher an. Was es dort zu entdecken gibt und warum das Gebiet Zugwiesen heißt, hat Mikro-Europa-Reporterin Lena Liebig herausgefunden.
Was man hier im Hintergrund rauschen hört, ist nicht etwa der Neckar, sondern der Zugwiesenbach, des Neckar-Biotops Zugwiesen bei Ludwigsburg-Poppenweiler. Neben mir steht Neckar-Guide Heike Kassner. Welche Funktion hat denn dieser Bach hier im Neckar-Biotop Zugwiesen?
Der Bach hat die Funktion, die Fische um die Schleuse Poppenweiler zu führen.
Gibt es da dann Umleitungsschilder für die Fische oder wie wissen die, dass die jetzt diesen Bach nehmen sollen?
Ja, also Umleitungsschilder gibt es leider nicht. Die orientieren sich wirklich wahrhaftig nach der Strömung.
Wir laufen jetzt mittlerweile auf einem schmalen Schotterpfad, der ist etwa so 1 bis 2 Meter breit. Links und rechts von uns wunderschöne Blumenwiesen. Ich sehe jetzt hier auch gerade welche mit weißen Blüten.
Das sind die klassischen Margariten, also die Sommerblume, die eigentlich jeder kennt.
Oh, und da hinten sehe ich jetzt gerade am anderen Ufer vom Zugwiesenbach ein schwarzer Vogel.
Also das, was ich jetzt gerade sehe, das ist hier ein Kormoran. Und der eilt sich sogar, er streckt die Flügel und das ist eigentlich sein typisches Erkennungszeichen.
Jetzt stehen wir hier auf einem Stein, auf so einem Felsen, neben dem Zugwiesenbach und schauen jetzt über den Zugwiesenbach ans andere Ufer und hinter diesem Ufer sehen wir Stillgewässer. Was gibt es denn da so für Tiere?
Ach, da kommt einiges vor. Also im Hintergrund, was ich jetzt gerade höre, das sind Kröten und Frösche, die jetzt ihr Konzert gerade anklingen lassen.
Mir kam jetzt eigentlich noch die Frage, warum heißt das Gebiet eigentlich Zugwiesen?
Es gibt unterschiedliche Ansätze. Einer Ansatz sagt, dass es eigentlich aus der Schifffahrtsgeschichte herauskommt, dass eigentlich mehr das, also die Treidelwege waren eigentlich, wo die Schiffe dann per Pferd hochgezogen wurde und hier durch dieses Gebiet halt mehr oder weniger durchgezogen. Aber das andere sagt auch, dass es hier eigentlich sehr luftig ist und da sehr zügig. Und das kann es wirklich auch sein, weil es stark windig hier ist.
Unser Weg führt uns jetzt wieder weg vom Schotterpfad auf eine Holzbrücke, die über den Zugwiesenbach führt und schließlich auf eine kleine Insel mit einem Beobachtungsturm. Und man sieht auch schon diese Wendeltreppe, die wir dann gleich hochgehen. So, und da sind wir oben. Hier ist ganz schön zugig. Jetzt verstehe ich auch den Namen Zugwiesen mal besser. Wollen wir mal hören, was den Besuchern an den Zugwiesen besonders gefällt?
Also an den Zugwiesen gefällt mir ganz besonders, dass es wieder Natur ist.
Auch die Stille und die Artenvielfalt, die man hier sehen kann.
Ich bin total begeistert, weil das einfach wunderschön ist mit den naturnahen Wiesen und allem drum und dran. Und doch in so einem Einzugsgebiet von einer Großstadt.
Meine kleine Erkundungstour durch die Zugwiesen ist nun zu Ende. Ein großes Dankeschön an meine kompetente Begleitung Neckarguide Heike Kassner.
Ja, und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, die Zugwiesen einmal zu besuchen, sie befinden sich auf der rechten Seite des Neckars, etwa 5 Kilometer von Ludwigsburg entfernt. Die Stadt rät, den Bus oder das Rad zu nehmen. Autos haben in diesem Gebiet nichts verloren. Wem das zu weit weg oder zu anstrengend ist, findet sicher andere Ideen, sich am Neckar zu entspannen. Zum Beispiel mit einem Eis auf der Neckarmauer in Tübingen, einer Kajaktour direkt auf dem Wasser oder dem ein oder anderen Apfelschorle mit Freunden am Ufer des Neckars. Der Fluss ist und bleibt das Freizeitparadies schlechthin. Allerdings hat er auch seine Schattenseiten. Immer wieder wird er zum Tatort, so auch 2007. Als 3 Teenager in Stuttgart-Bad Cannstatt eine unfassbare Tat begehen. Caroline Immesberger hat den Pressesprecher der Polizeistabstelle Stuttgart, Jens Lauer, getroffen. Er hat damals den Medien Rede und Antwort gestanden.
Zerstückelter Teenager im Neckar. Soko Zement prüft Eifersucht als Tatmotiv. Spiegel Online.
Erschlagen, zerstückelt, einbetoniert. Prozess um grausamen Mord. NTV.
Grauenhafter Mord. Einbetonierte Leichenteile im Neckar gefunden. RP Online.
Betonleiche vom Neckar. Schülermord vor Gericht. Sächsische Zeitung.
Am 21. August 2007 wird der damals 19-jährige Ivan Schneider auf grausame Art und Weise getötet. Totgetreten, zerstückelt, einzementiert und im Neckar versenkt. Zunächst gibt es jedoch weder Opfer noch Täter. Jens Lauer, Pressesprecher der Polizeistabsstelle Stuttgart.
Ja, die Schwierigkeit war das, dass wir Anruf bekommen haben, Stuttgart-Osten, dass dort in der Wohnung es nach Verwesung riecht. Und dort hatten wir den Zementklotz aufgefunden, wo auch Leichenteile, vermutlich Leichenteile dran waren, aber ohne, dass wir jetzt einen Arm oder sowas hatten, sondern nur noch ganz kleine Reste.
Die Kuriosität und Schwierigkeit des Falles sind bereits zu Beginn offensichtlich. Ist bei kleineren Delikten nur eine Streife beteiligt, muss die Polizei in diesem Fall ihr ganzes Programm auffahren.
Aufgrund der Komplexität des Falles wurde eine ca. 30-köpfige Sonderkommission mit dem Namen Soko Zement ins Leben gerufen. Diese besteht in aller Regel aus Ermittlern der Kriminalpolizei, beispielsweise Hinweise aus Spurensicherer, aber auch aus Beamten der Schutzpolizei. Zum Beispiel war die Einsatzhundertschaft involviert, die dann Durchsuchungen und Anwohnerbefragungen gemacht hat und zuständig war. Aber auch bei so einem Fall das Landeskriminalamt Baden-Württemberg.
Dieses Großaufgebot an Ermittlern schafft es auch innerhalb kürzester Zeit, die Tatverdächtigen ausfindig zu machen. Zunächst stellt sich der mutmaßliche Haupttäter. Zu diesem Zeitpunkt hatte man die restlichen Leichenteile noch immer nicht gefunden. Doch wie kam man auf den Neckar?
Einer der Tatverdächtigen hat uns tatsächlich dann zu der Fundstelle geführt, wobei er die genaue Örtlichkeit auch nicht mehr wusste, weil sie die Leiche oder Leichenteile in der Nacht entsorgt haben. Ziemlich chaotisch und ungeplant und erst nach mehreren Versuchen und auch nach mehreren Hin- und Herfahren konnten wir dann die Blumenkübel mit den darin einzementierten Körperteilen im Neckar bei Plochening entdecken und dann auch schließlich mit Tauchern der Wasserschutzpolizei bergen.
Am 21. August 2007 lockte Sessen K. Ivan Schneider nach dessen Handballtraining auf eine Wiese. Immer wieder war Dennis E. mit beiden Füßen auf Ivans Kopf gesprungen. Dazwischen versicherte er der 16 Jahre alten Sessen, wie sehr er sie liebe und dass er das nur für sie tue. Am 23. August zerhackten die vier jungen Leute, zwei Freunde waren auch involviert, Ivans Leiche mit einem Beil in 14 Teile, packten sie in zwei Reisetaschen und brachten sie auf Kai M.'s Initiative zu dessen Freundin Laila K. In deren Wohnung betonierten sie die Leichenteile ein. Spiegel Online.
In Film und Fernsehen ist die Spurensicherung aus keinem Krimi mehr wegzudenken. Fingerabdrücke, Hautpartikel, selbst Haare sind potenzielle Aufklärungshilfen. Am oder im Wasser ist das schon schwieriger.
Also jeder Fall hat seine Tücken und Schwierigkeiten und seine Eigenheiten. Hier haben wir eben Teile der Leiche im Neckar gefunden. Deswegen haben wir zuzüglich noch die Wasserschutzpolizei angefordert, die eben auch für Gewässer zuständig ist. Die haben Taucher, die haben Boote und das gesamte Equipment und sind eben auch für die Tücken des Gewässers spezialisiert. Sicherlich werden im Wasser auch Spuren vernichtet, das ist klar. Aber in unserem Fall war das nicht ganz so problematisch, da wir zu diesem Zeitpunkt die Tatverdächtigen bereits ermittelt hatten und wir den Leichnam dann anhand der Leichenteile trotzdem identifizieren konnten.
Die grausame Tat führte zu einer exorbitanten medialen Präsenz. Noch Jahre später findet man im Internet zahlreiche Artikel zu Tathergang, Eifersuchtsmotiv und unfassbarer Brutalität der Beteiligten. Als Pressesprecher der Polizeistabsstelle Stuttgart war Jens Lauer mit dem Fall betraut.
Aus unserer Sicht haben wir in diesem Fall jetzt mal eine intensive und auch offensive Pressearbeit geleistet. Das heißt, in dem Fall sind wir gleich am ersten Tag an die Medien, haben mindestens eine Pressemitteilung auch pro Tag verschickt, in der wir dann den aktuellen Ermittlungsstand bekannt gegeben haben. Zudem haben wir natürlich telefonisch und vor der Kamera noch Auskunft erteilt. Und der Fall, der hatte halt, weil er so ungewöhnlich und auch spektakulär war, eine sehr große Medienresonanz. Das heißt, die Anfragen waren natürlich auch immens.
Wie behält man bei all den grausigen Details einen klaren Kopf, um dann auch noch vor die versammelte Presse zu treten?
Für mich persönlich war es auch der erste größere Fall als Polizeisprecher. Ich habe gerade in dieser Woche bestimmt 80 Interviews gegeben, war dauerpräsent in Funk und Fernsehen, was natürlich für mich sehr neu war und auch sehr ungewohnt war. Persönlich beeindruckt haben mich sowie aber auch meine Kollegen bei der Ermittlung die Reaktionen der Medienvertreter, die auch gerade bei Interviews ebenfalls sehr mitgenommen waren, über die Brutalität und über das Vorgehen dieser jungen Menschen und dieser jungen Täter. Und ab und an haben wir dann auch tatsächlich mal so ein Interview abbrechen müssen, weil es doch vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu viel war.
Jens Lauer sagt, besonders erschreckend für ihn gewesen sei?
Vor allem das grausame Vorgehen der Täter, wo ja auch ein 16-jähriges Mädel mit dabei und involviert war, waren schlimm für die Kollegen. Und auch das Maß an, ich sag mal, Empathielosigkeit und Gleichgültigkeit bei den Vernehmungen, die die an den Tag gelegt haben, war sehr, sehr ungewöhnlich, auch für langjährige Ermittler. Das werden wir alle aus der SOKO sicherlich so nie wieder vergessen.
Die Jugendkammer des Stuttgarter Landgerichts verurteilte Dennis E. zur Höchststrafe von 10 Jahren Haft plus Unterbringung in der Psychiatrie. Sein Freund Roman K. zu 10, seine Freundin Sessen zu 9 Jahren Gefängnis. Kai M. musste wegen Strafvereitelung 3 Jahre und 3 Monate sitzen. Spiegel Online.
Caroline Immesberger über die grausame Tat im Neckar 2007.
Thank you. but I can't seem to find my way over.
Try
Mir könnet alles außer Hochdeutsch. Der ein oder andere Schwabe lässt das gerne von sich verlauten. Gerade in den Orten am Neckar ist der Dialekt nicht nur ein Erkennungszeichen und eine Form, sich gegenseitig auszutauschen. Hier in Tübingen, am Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaft, werden unter der Leitung von Dialektforscher Hubert Klausmann die verschiedensten Dialekte in Baden-Württemberg und Süddeutschland untersucht. Welche Projekte gerade an der Arbeitsstelle des Ludwig-Uhland-Instituts am Laufen sind, weiß Caroline Huber.
Die Dialekte teilen unseren Alltag, was mehr als einer denkt. Wenn man nun über Dialektforschung spricht, so gibt es viel mehr Aspekte und Besonderheiten. Welche das sind und wie man Dialekte erforscht, sagt uns Hubert Klausmann, Leiter des Projekts Sprachalltag in Baden-Württemberg in Tübingen.
Da wurden Erhebungen gemacht in über 160 Ortschaften und aus diesen Erhebungen werden nun Karten produziert, auf denen man dann die Unterschiede in der Lautung, in der Grammatik, im Wortschatz innerhalb Nordbaden-Württembergs sehen kann. Dann gibt es das zweite Projekt, das ist der sogenannte sprechende Sprachatlas. Da haben wir extra nochmal Aufnahmen gemacht in ganz Baden-Württemberg, in 50 Ortschaften, haben nochmal einen eigenen Fragebogen gemacht und ganz gezielt bestimmte Wörter abgefragt, die man dann aufs Band gesprochen hat.
Seit 2015 bis 2020 läuft die Fortsetzung dieses Projekts Sprachalltag 2. Sprachatlas Digitalisierung Nachhaltigkeit in Tübingen. Es hat sich die Digitalisierung und Erschließung des reichhaltigen Materials des Anrufarchivs und die Erstellung eines sprechenden Sprachatlas zur Aufgabe gemacht.
Das ist das sprechende und das größte Projekt, das wir gerade haben, das ist eine Digitalisierung von ganz vielen Interviews aus ganz Süddeutschland, Vorarlberg, Liechtenstein, Bayerisch-Schwaben, die ab den 50er Jahren von Herrn Ruf gemacht worden sind. Dort wurden Interviews aufgenommen, in der Regel so 10 bis 15 Minuten lang. Da haben die Leute erzählt vom Alltag, von ihrer Kindheit. Diese Texte sind alle hier vorhanden, sind inzwischen auch auf Festplatte drauf und wurden früher natürlich aufs Tonband aufgenommen. Und diese Interviews werden jetzt vertextet, das heißt, wir verschriftlichen sie, aber nicht in der Mundartform, sondern in der Standardform, sodass man sie später durchsuchen kann. Das sind die drei Projekte, die gerade hier stattfinden.
Hubert Klausmann widmet sich schon seit über 30 Jahren der Sprachforschung in Südwestdeutschland. Nach so langer Erfahrung und Wissen im Bereich der Dialekte ist die Motivation besonders groß, das Projekt Sprachatlas in Tübingen zu leiten.
Das liegt daran, dass ich schon lange Dialekte untersuche und dieses Gebiet immer eine weiße Fläche auf der Landkarte der erforschten Dialekte in ganz Deutschland, in Vorarlberg, Liechtenstein, Schweiz, überall. Alles ist gemacht worden, nur dieses Gebiet nicht. Und solange dieses Gebiet nicht untersucht ist, kann man eigentlich die Zusammenhänge in Südwestdeutschland nicht richtig erforschen. Also haben wir diese Lücke schließen wollen.
Laut einer Umfrage können etwa 48% der Deutschen ihren regionalen Dialekt sprechen. Oft unterscheiden sich die Dialekte schon in manchen benachbarten Dörfern. Da ist es kein Wunder, wenn auf einmal ganz komische Ausdrücke zum Vorschein treten.
Wenn man Dialekte erforscht, die noch nie erforscht worden sind, dann hat man immer mit Überraschungen zu rechnen. Die Frage nach bestimmten Lautungen. Denken, das Wort ist in ganz Deutschland bekannt und müssen dann erfahren, dass sie nach einem Wort fragen, das es dort gar nicht gibt. Etwa das Wort Ei haben wir überall erfragt, haben gedacht, Ei, das kennt jeder, und kommen in ein Gebiet, wo es gar nicht Ei heißt, sondern gaggelig. Also Eier im Mehrzahl in dem Fall, ein Gaggele, Mehrzahl gaggelig. Und die ganzen Ortschaften drum sagen nur gaggele, gaggelig. Solche Dinge sind überraschend.
Die Dialektforscher setzen auch auf die Zukunft der Studierenden in der Kulturwissenschaft und binden speziell den Umgang mit Sprache in den Vorlesungsalltag ein.
Wir haben immer eine Lehrveranstaltung pro Semester, die in der Regel ich anbiete. Es geht dann um regionale Varietäten, so heißt die sehr oft, in Deutschland, in Süddeutschland, in der Schweiz. Es gibt ja sowas, was wir jetzt gerade hier untersuchen, überall im deutschen Sprachraum. Und das ist das eine, was ich abwechselnd immer mache in verschiedenen Gegenden. Aber wir haben nächstes Semester zum Beispiel sogar ein Kompaktseminar, das sich extra mit Digitalisieren beschäftigt. Also wie digitalisiert man, wie macht man das technisch, wie kann man Texte untersuchen, dann auch inhaltlich. Und das machen meine Mitarbeiter dann ab nächsten Semester.
Für die technische Durchführung ist unter anderem Miriam Nast verantwortlich. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Arbeitsstelle am Ludwig-Uhland-Institut und erklärt, worauf es bei der Digitalisierung von den vorhandenen Aufnahmen ankommt.
Was schon gemacht wurde, ist, dass die Tonbandaufnahmen alle in in Wave-Dateien umgewandelt wurden. Das heißt, wir haben die jetzt alle digital vorliegen. Und was jetzt kommt, ist eine Verschriftlichung, das heißt, wir transkribieren die Interviews und gleichzeitig weisen wir den Text auch einer bestimmten Passage im Interview zu. Also Text und Ton werden aligniert, zusammengebracht. Und dafür haben wir eine spezielle Software, die heißt Exmeralda. Da können wir gleichzeitig den Ton hören und dazu transkribieren, was wir hören.
Natürlich wissen auch die Mitarbeiter am LUI nicht, was die Zukunft der Dialektforschung bringt. Doch mit deren Forschung hat sich wohl ein Grundstein in der deutschen Sprachgeschichte gesetzt. Hierzu nochmal Miriam Nast.
So rein technisch ist die Digitalisierung der Tonbänder kein Problem. Die sind auch sehr gut noch erhalten. Natürlich weiß man jetzt nicht, was in den nächsten Jahrzehnten damit passiert werden soll. Was man mal als ersten Schritt gemacht hatte, ist, man hat das Ganze auf CDs gebrannt und das ist natürlich nicht sehr dauerhaft und haltbar und deswegen haben wir jetzt diese digitale Version rausgemacht.
Caroline Huber über die Dialektforschung am Tübinger Ludwig-Uhland-Institut. Noch weitere 4 Jahre wird an dem Projekt Sprachalltag in Tübingen geforscht. Wenn Sie übrigens mehr Informationen zum Thema Neckar möchten, haben wir auf unserem Blog streamingneckar.de für Sie weitere spannende Themen rund um den Fluss zusammengestellt. Schauen Sie mal rein. Sie hören immer noch Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Streaming Neckar. Schwäbisch wird am Neckar nämlich nicht nur gesprochen, sondern auch gesungen. Wolle Krivanek über seinen Fünfer.
Straßenbahnen kriegen, bloß der Fünfer bringt mich heim. Ich muss die Straßenbahnen kriegen, bloß der Fünfer bringt mich heim. Ich muss die Straßenbahnen kriegen, denn laufen will ich nicht. Ich kann kaum mich nur von rennen, schon was ich komm. Und alles wegen der Straßenbahn. Ich muss die Straßenbahn noch kriegen, bloß der Fünfer bringt mich heim. Ich muss die Straßenbahn noch kriegen, bloß der Fünfer bringt mich heim. Ich muss die Straßenbahn noch kriegen, denn laufen will ich nicht. Ich häng voller Beutel und hopp ins Ohr zu. Ich komme fast vor mir. Känguru, ich muss die Straßenbahn noch kriegen. Lass der Fenster bringt mich heim. Ich muss die Straßenbahn noch kriegen. Heim will ich, ja, ja. Kriegen muss es sein, denn laufen will ich nicht. Ich stand an der Ampel und Zong, er hängt mir raus. Hilflos, guck ich zu. Mein Fünfer Gott knows. Ich muss die Straßenbahn noch kriegen, bloß der Fünfer bringt mich heim. Ich muss die Straßenbahn noch kriegen, hey, hey, heim will ich, ja, kriegen muss ich sein, denn laufen will ich nicht. Mm, ja. So, Bulli, so, ja.
Micro Europa.
Micro Europa.
What are they doing in the hyacinth house? What are they doing in the hyacinth house to please the lions this day? I need a brand new friend, doesn't bother me. I need a brand new friend who doesn't trouble me. I need somebody who doesn't need me. I feel the bathroom is clear, and I know that someone is near. I feel that somebody's following me. Oh yeah, yeah. Why did you throw that jack of hearts away? Why did you throw that jack of hearts away? Why did you throw that jack of hearts away? It was the, was the, it was the only card in the deck I had left to play. What are they doing in the hyacinth house to please the lions this day? But I'll say it again, I need a brand new friend, yeah, one more. But I'll say it again, I need a brand new friend. The end.
Wenn wir an den Neckar denken, haben wir alle verschiedene Vorstellungen. Die einen sehen traumhafte Landschaften vor sich, die anderen Schiffe und Hafen. Wieder andere denken an die kulinarischen Genüsse am Ufer des Flusses. Wie wir vorhin gehört haben, gibt es am Neckar immer mal wieder schlimme Verbrechen. Bei Sibylle Becker sind die allerdings nur ausgedacht. Sie schreibt die Schwabenkrimis und das mit großem Erfolg. Mona Ulmer hat die Autorin getroffen.
Branda blickte zu der Stelle, an der Peppi versucht hatte, die tote Frau aus dem Wasser zu ziehen. Warum hatte der Täter sich ausgerechnet diesen Ort ausgesucht, um sein Opfer zu töten? Es musste einen Grund geben. Branda ging zum Ufer, von dort lief er die wenigen Meter zu der Stelle, die Troppers Leute als Tatort identifiziert hatten. Ganz langsam drehte er sich einmal um die eigene Achse, suchte die Umgebung nach irgendeinem Hinweis ab, der ihm den Täter näher brachte. Wasser, Gras, Sträucher, das Denkmal, am Südufer die Schulen, weiter entfernt ein paar Wohnhäuser. Und sonst? Nichts, gar nichts. Da war nicht einmal ein Bauchgefühl, das ihm sagte, dass er etwas übersah.
Die Idylle des Studentenstädtchens Tübingen trügt. Ein grausamer Mord ist auf der Neckarinsel geschehen und Kommissar Brander sucht fieberhaft nach dem Täter. Die Tote trieb zwar im Neckar, doch sie wurde erschossen. Von wem? Wieso? Es scheint keine Hinweise zu geben. Sibylle Beckers Kriminalroman Neckartreiben begleitet Kommissar Andreas Brander auf seinem vierten Fall in Tübingen. Doch es ist nicht nur die Leiche der jungen Frau, die seine Kollegin Peppi im Neckar entdeckt. Auch die Teenagerin Natalie macht ihm Sorgen. Und wer ist der Unbekannte, der Peppi zu verfolgen scheint?
Langes, rotblondes Haar fiel in dicken, nassen Strähnen über Augen, Wangen und Hals. Die Haut war vom Wasser aufgeweicht, hell und faltig, bildete einen herben Kontrast zum dunklen Stoff des Kleides, das an ihrem Körper klebte. Hände und Knie wiesen Schmutzspuren auf und in ihren Sandalen hatte sich Grünzeug verfangen. Branda meinte auch, leichte Abschürfungen an den Händen und Füßen zu erkennen, was nicht untypisch war für eine Leiche, die in Bauchlage im Wasser über den Grund des Neckars getrieben war. Der Erkennungsdienst hatte eine Plane als Sichtschutz aufgestellt, um den toten Körper vor allzu neugierigen Blicken und dreisten Fotografen zu schützen.
Neckartreiben ist das vierte Buch der Schwabenkrimis und erweckt dem Leser eine Vielzahl von Gefühlen. Es ist vor allem die Neugierde. Wer ist die Tote? Wer der Mörder? Die Autorin Sibylle Becker hat natürlich einen entscheidenden Vorteil. Sie weiß von Anfang an, warum eine Leiche im Neckar schwimmt.
Zum einen fand ich es mal ganz reizvoll, eine Wasserleiche zu haben. Zum anderen hilft mir das natürlich auch, eine Menge Spuren zu verwischen, sodass ich es meinem Kommissar ganz schwer mache, nachher den Fall zu lösen. So, weil wenn die Leiche da in dem Wasser treibt, werden natürlich jede Menge Spuren vernichtet und der Tatort ist nicht gleich zu identifizieren. Und die Gegend da ist natürlich auch sehr schön.
Aber es ist nicht allein die Wasserleiche, die den Leser das Buch in der Hand und im Kopf behalten lässt. Fast noch mehr als vom Mord lebt der Roman von der Lebendigkeit seiner Figuren. Ob es nun der Whisky-Liebhaber Brander, die aufmüpfige Natalie oder die temperamentvolle Peppi ist, Eines haben alle Charaktere gemeinsam. Sie scheinen tatsächlich zu existieren. Man kann ihre Gedanken mitdenken, ihre Entscheidungen verstehen und noch wichtiger, man fiebert mit, man leidet mit.
Peppi starrte eine Weile stumm auf die Schreibtischunterlage. Mir geht's im Moment nicht besonders gut, Andi. Das habe ich schon gemerkt, erwiderte Branda. Als ich letzte Woche die tote Frau im Fluss gefunden habe, dieses Gefühl, dieser eiskalte Schauer in meinem Nacken, das kommt ständig wieder. Ich sitze zu Hause auf dem Sofa und plötzlich spüre ich wieder diese Kälte. Und ich muss mich umschauen, um sicher zu gehen, dass da niemand ist. Oder ich komme abends aus dem Büro, gehe zu meinem Auto und wieder ist da dieses seltsame Gefühl. Ich verstehe das nicht. Sie rieb sich mit beiden Händen über den Nacken, als liefe ihr just in diesem Moment wieder ein kalter Schauer über den Rücken. Es macht mir Angst.
Neckartreiben ist sicher kein Thriller, aber ein solider Krimi mit dem ein oder anderen unerwarteten Plot-Twist, einer durchdachten Handlung und einem sympathischen Ermittlerduo. Das macht das Buch durchaus lesenswert für Schwaben, die vielleicht hier und da mal schmunzeln, aber auch für alle anderen, die wissen wollen, was sich in der Nacht auf der so charmanten Neckarinsel zugetragen hat.
Mona Ulmer hat für uns in das Buch geschaut. Und hier geht's weiter mit Mark Forster und Wir sind groß.
Immer da, wenn alle Stricke reißen. Einfach so, wir müssen nichts beweisen. Ich trete die Pedale, du hältst meinen Rücken. Fahrrad aus dem Park, erst morgen früh zurückbringen. Zeit ist knapp, wir sind verschwenderisch. Man sagt, nichts hält für immer, doch ey, warum denn nicht? Was sagt der Rest der Bande? Macht es Sinn? Wie's war, weiß ich morgen. Okay, komm, lass dahin. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten. Für immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass die Leiden los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Und für uns bleibt das so. Immer jung und zeitlos. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Die Welt ist klein und wir sind krumm. Immer da, ohne Rückspiegel. Keine Fragen, einfach mitziehen. Dir fallen die Augen zu, dann gibt es Steuer her. Paar Stunden Richtung Süden und wir sehen das Meer. Unsere besten Fehler, ich lass sie laminieren. Pack sie in die Jeans, trag sie nah bei mir. Lass uns rauf aufs Dach, da ist der Himmel näher. Ey, die Zeit ist knapp, zusammen haben wir mehr. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten. Für immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass die Leinen los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Und für uns bleibt das so. Für immer jung und zeitlos. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Die Welt ist klein und wir sind groß. Hoch, 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 hoch. Die Welt ist klein und wir sind groß. Ho, 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 wir sind groß. Ho, 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 für immer jung und zeitlos. Ho, 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 die Welt ist klein und wir sind groß. Denn wir leben hoch, gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass die Leinen los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Und für uns bleibt das so. Für immer jung und zeitlos. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Die Welt ist klein und wir sind groß.
Mark Forster war das. Viele nutzen das Neckarbiotop Zugwiesen bei Ludwigsburg für Spaziergänge oder um einfach mal vom Alltag abzuschalten. Milena Heiges stellt Ihnen jetzt zwei Menschen vor, Konrad Gauss und Rainer Erdle. Beobachten in den Poppenweiler Zugwiesen Vögel. Warum machen Sie das?
Zwei Hauptgründe. Das eine ist, dass ich Hobby-Vogelkundler bin, schon seit meiner Jugend, seit ich 13 bin. Der zweite Hauptgrund ist, dass es für mich ein Katzensprung ist. Ich wohne hier quasi den Berg rauf, 5 Minuten mit dem Fahrrad. Und somit verbinde ich das ganz oft, eine kleine Runde Fahrrad zu fahren, dabei die Natur zu genießen und Ausschau nach den Vögeln zu halten.
Und das gab es vorher nicht?
Gab natürlich vorher auch schon die Möglichkeit. Gerade rund um Ludwigsburg gibt es ein paar Gebiete, auch am Neckar, Beidelsheim zum Beispiel. Aber durch das Entstehen der Zugwiesen hat sich natürlich für mich jetzt eine ganz neue Möglichkeit direkt vor der Haustür ergeben.
Und was genau begeistert Sie dann so an der Beobachtung von Vögeln?
Ich glaube, hundertprozentig kann ich es selber auch nicht begründen. Ich glaube, ich auch ein gewisser Suchtfaktor, weil es einfach gut tut, wenn man zur Ruhe kommt, wenn man abschalten kann. Und wenn man immer wieder was Neues entdeckt, rauskommt in die Natur, sich auch bewegt, finde ich einfach eine sehr gute Kombination und ist damit eigentlich zu meinem Lieblingshobby geworden.
Jetzt gerade zum Vögelschauen, können Sie das vor der Arbeit machen oder nach der Arbeit?
Ich mache es meistens am Abend, jetzt im Sommer vor allem, wenn es noch hell ist. Im Winter meistens leider bis ans Wochenende beschränkt. Eine Jahreszeit finde ich persönlich jetzt so April am besten, am schönsten. Alle Vögel singen. Man erlebt auch manchmal Überraschungen. Das finde ich die sehr reizvolle Zeit.
Jetzt interessiert mich natürlich auch noch der Unterschied zwischen Herrn Gauss und Herrn Ertel, da der Herr Gauss hier tagsüber arbeitet und eben nur abends oder morgens kommen kann. Wie sieht denn das bei Ihnen aus, Herr Ertel? Haben Sie da so eine bestimmte Zeit, wo man am besten Vögel beobachten kann?
Ich weiß vorher nie, was man sieht. Das ist so ein bisschen, wenn man seltenere Sachen sehen möchte, ist das so wie Goldwaschen. Sie wissen nie, wann ein Nugget nun wirklich im Sieb drin hängt. Es gibt natürlich bessere Zeiten, so Oktober, November, wenn das Wetter umschlägt, dann ist alles in Bewegung in Europa. Und dann ja, ist es erstaunlich, wenn man mal gar nichts sieht. Dann ist das Wetter eher uninteressant, es ist doch was Seltenes aufgekreuzt. Das ist eigentlich das Überraschende, dass es oft enttäuschend schlecht ist und manchmal überraschend toll ist.
Würden Sie dann das Gesamtprojekt bewerten? Ist es mehr was für die Natur geworden oder doch eher was für den Menschen?
Hier hat man 9,5 Millionen Euro verbraucht und hat eine Renaturierungsfläche, die ökologisch halt im Wert eher sehr bescheiden ist. Es war im Jahr 2012 viel attraktiver als heute, weil diese Rastflächen wesentlich schlechter geworden sind. Es ist wesentlich stärker zugewachsen und wir haben eine unheimliche Unruhe dadurch, dass eben hier dieser Steg quer durch den einen See geht und dass von da aus sehr viel Unruhe entsteht.
Boah, ich glaube, im ganzen Planungsprozess wäre es gut gewesen, wenn die NABU-Gruppen rund um Ludwigsburg einfach mehr Gehör gefunden hätten. Vielleicht auch die anderen Naturschutzverbände, die einfach sich hier nicht verwirklichen wollen, sondern wirklich was für die Natur tun wollen, die sind, glaube ich, ein bisschen zu wenig gehört worden.
Ich muss mal sagen, wenn ich nicht zu Hause bin, ich habe ein Buch über afrikanische Vögel geschrieben, dort erlebe ich das, was mich extrem interessiert. Während das, was ich hier mache, eigentlich ist mehr Arbeit. Das heißt, das, was ich hier auch sehe, diese im Grunde attraktiven Arten habe ich schon als Teenager gesehen. Für mich ist das Zugwiesenprojekt ein ungeheuer attraktives Experiment. Gerade auch so, wie es zum Teil schlecht gelaufen ist, um jetzt festzuhalten, wie entwickelt sich das. So wie ein Bild mit möglichst vielen Pixeln schärfer wird, wird das Bild einer Vogelwelt, eines Gebietes schärfer und genauer, je mehr Daten man hat. Und deswegen gebe ich eben tausende Daten jedes Jahr ein.
Das war Mikroeuropa-Reporterin Milena Heiges aus dem Neckar-Biotop Zugwiesen.
Told me, keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought. We'll be right back.
Über den Neckar, von Schwenningen bis nach Mannheim, gehen zahlreiche Brücken. Einige von ihnen stehen unter Einsturzgefahr, aber nicht, weil sie alt und kaputt sind. Es gibt ein anderes Problem. Pauline Mengini berichtet aus Heidelberg.
Ich finde es schön, das ist doch romantisch. Warum sollte man das nicht machen?
Liebesstein für mich ist sehr interessant. Das ist für Heidelberg. Das Heidelberg ist sehr schön und sehr schön ist Neckar. Die Studenten, welche waren in Uni, die Studenten immer nicht nur lernen, die Liebe haben. Das ist Symbol für diese Liebe. Aber das ist modern. In alle Städte jetzt, in Paris, in andere Städte, können Sie das sehen. Auf der Brücke und Stein, dort wie ist die Wasser.
Also erstmal ist es mir so richtig aufgefallen, als ich beim ICE nach Köln gefahren bin, wo die gesamte Brücke über den Rhein halt mit zigtausenden Schlössern voll ist. Ich finde, es ist so ein bisschen so eine Massensache. Also vielleicht, ich glaube, das ist vielleicht schon wirklich so ein bisschen so wie eine Invasion, ja, Inflation.
Ich glaube, das Symbol ist, dass die Liebe muss sein, so kräftig wie ein Schluss. Aber nicht immer ist das, aber mir gefällt dieses Symbol.
Was halten Sie von diesen Liebespaaren, die an einen Liebesstein mit Liebesgedicht Liebesschlösser anbringen?
Nicht so viel. Ich würde es halt nicht so machen an so einer Brücke. Ich finde das halt blöd, weil das so eine Masse ist.
Ich muss sagen, es sieht natürlich schon ganz lustig aus mit diesen ganzen roten Schlössern. Und ich finde, irgendwie hat die Stadt vielleicht auch so das so geschafft, jetzt mal irgendwie so einen Punkt zu finden, um, sag ich mal, an einem Punkt in der Stadt zu zentralisieren. Insofern würde ich sagen, das ist schon ganz schick.
Ich wünschte, ich könnte was Positives sagen, aber leider halte ich überhaupt nichts davon. Mir erschließt sich der gesamte Sinn nicht.
Also ich fand es gar nicht so schlecht, als die noch damals an der Brücke tatsächlich angebracht wurden, weil fand ich das irgendwie originell. Also so, weil das auch so eine Spontanaktion war und jetzt gibt es halt extra so einen Stein dafür. Ja, finde ich jetzt nicht so gut. Der sieht auch hier zum Beispiel in Heidelberg, der Liebesstein, der sieht auch nicht besonders hübsch aus. Das Gedicht ist war sehr schön, aber ansonsten sieht das auch nicht schön aus.
Wenn ich es mir so richtig überlege, glaube ich, dass es eher so ein bisschen so eine in der Öffentlichkeit was zur Schau stellen ist, was eigentlich mehr in den privaten Bereich gehört. Ja, ich denke, das passt schon, das einfach mal so ein bisschen rückständig zu bezeichnen.
Wie ihr hören könnt, haben wir es mit einer wahren Kriegsrhetorik zu tun. Doch um was geht's eigentlich? Jeder von euch kennt bestimmt Liebesschlösser. Diese kleinen, rostigen Metallteile, die unsere Brücken gefährden. Wie denn das? Fragt sich manch einer, wenn Hunderte, Tausende und Abertausende von grünen, silbrigen und roten Vorhängeschlösser sich an deutsche Brücken krallen und sich mit ihrem ganzen Gewicht dagegen stemmen, ist der Zusammenbruch nicht fern. Die Liebesschlossplage verschont auch die altehrwürdigen Neckarstädte wie Heilbronn, Laufen und Tübingen nicht. Die Stadt Heidelberg hat sich nun dazu durchgerungen, die Karl-Theodor-Brücke, auch Alte Brücke genannt, vor den ach so gefährlichen metallenen Schädlingen zu schützen. Das Bauamt installierte in der Nähe einen Stein, an dem die Verliebten nach sehr strengen Regeln ihre Liebe offen bekunden dürfen. Liebespaare müssen nun ihre Liebesschlösser an einen Liebesstein mit Liebesgedicht anbringen. Und noch ein Gedicht.
Schaust du mich aus deinen Augen, lächeln wie aus Himmeln an, fühle ich wohl, dass keine Lippe solche Sprache führen kann.
Der Blick, wahrlich deutsche Prosa. Um ihre Liebesschlüssel im Neckar loszuwerden, müssen die Leute aber erst mal 500 Meter bis zur alten Brücke laufen. Ihr werdet's nicht glauben, die Liebespaare geben sich das tatsächlich. Markus Wollner verkauft in der Heidelberger Altstadt Waffen an die Paare, die für eine rückständige romantische Ideologie kämpfen. Er profitiert von dem Krieg der Schlösser. In seinem unscheinbaren Laden Zeitreise hat er nach eigenen Angaben bereits viele tausend Stück verkauft. Seine Frau, Tanja Braun, ist in der kleinen Werkstatt für die Beschriftung der Corpus Delicti zuständig.
Also ich habe einfach schon sehr mehrere tausend Schlösser graviert. Also alle Gravuren werden bei uns mit der Hand angefertigt und es waren da schon sehr skurrile und witzige Sachen dabei. Und da jetzt speziell eins rauszupicken, das wäre einfach, ja, also ich habe auch schon in anderen Sprachen graviert, also unter anderem in Sanskrit, in Griechisch, in Chinesisch. Also das ist so alles dabei, was man sich so denken und nicht denken kann.
Schokoladenschnute und Scheißerschin.
War zum Beispiel so eine undenkbare Anfrage, sagt Markus Wollner. Trotzdem ist er von der Ideologie begeistert und stellt erfreut fest, dass die offene Liebesbekundung mit Sprüchen
die letzten Jahre so ein bisschen modern geworden ist. In vielen Städten findet man schöne Punkte an schönen Plätzen, wo man das halt eben machen kann.
Auch Tanja Braun ist von der Liebesideologie doch sehr angetan.
Das hat schon was sehr Faszinierendes an sich. Etwas sehr Persönliches, etwas sehr Individuelles. Und von daher finde ich das schon ein sehr, sehr schöner Brauch.
Und sie lobt dennoch die Stadt Heidelberg für ihren innovativen Einfall. Also den Liebesstein, einen halben Kilometer vom Originalschauplatz entfernt.
Also die Idee finde ich eigentlich super gut gelöst, weil eben diese alte Brücke oder dieser Brückenbrauch viele unter Denkmalschutz stehen. Und wenn da natürlich Tausende von Schlössern dranhängen, dann hat das auch eine andere Seite und ich finde, dass die Stadt Heidelberg das ermöglicht, dass man eben an so einem Stein mit dem Blick auf das Schloss an der alten Brücke das Schloss anbringen kann, eigentlich ganz toll.
Tanja Braun will natürlich politisch korrekt bleiben. Dass Liebespaare ihre Schlösser wild auf der alten Heidelberger Brücke anbringen, gefällt ihr nicht so gut, kann es aber nachvollziehen.
Man sollte da schon so einen guten Mittelweg irgendwie finden, also indem man vielleicht die Städteplätze suchen oder zur Verfügung stellen, wo das einfach, ich sag mal, erlaubt ist, offiziell so etwas anzubringen, weil ich denke, es lässt sich einfach nicht vermeiden. Also es sind einfach so viele Leute, die das toll finden und es wird immer wieder neu angebracht werden. Ob das jetzt weggenommen wird oder entfernt wird. Also es wird immer Leute geben, die einfach nachkommen und an dieser Brücke stehen oder an diesem Platz und sagen, es ist so schön hier, wir sind gemeinsam hier und bringen eben das nächste Schloss an.
Trotz Verbots finden die hartnäckigen Liebesschloss-Liebespaare immer wieder neue Plätze für ihre Anschläge, um ihre Ideologie auszuleben. Wie es aussieht, werden wir sie auch nicht so schnell wieder los.
Das war Pauline Mengini aus Heidelberg. Sind wir mal gespannt, welche kreativen Lösungen anderen Städten für die Liebesschlossplage, wie es unsere Reporterin nennt, einfallen. Ein Neckar-Krimi, das Biotop Zugwiesen und Liebesschlösser, die Probleme machen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Im Internet geht's weiter unter streamingneckar.de. An den Reglern saß heute Fabian Schaller und Anna Efanua. Redaktion hatte Ulrich Hägele. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Mein Name ist Hannes Köhle.
Okay.
When you are here to see